Vor genau 3 Monaten war das, habe ich den 2. Teil über das Thema Anbetung gemacht hier vorne. Und wer es gehört hat, die ersten 2 Teile, hat das bestimmt gemerkt. Hoffe ich mal, dass du es gemerkt hast. Und wenn du schon ein bisschen mit Jesus unterwegs bist und Bibel liest und da entsprechend auf die Thematik vielleicht ein bisschen ein Auge gelegt hast oder ein Augenmerk gelegt hast, hast du, oder kann das gar nicht an dir vorbeigegangen sein, dass Anbetung kein Randthema der Bibel ist, sondern wirklich ein zentrales Anliegen unseres Gottes. Unser Gott, der dreieine Gott, ist das einzige Geschöpf, das einzige Wesen im ganzen Universum, was anbetungswürdig ist. Er ist der Einzige. Alles andere, wenn irgendwo anders hin Anbetung geschieht, wir hören gleich noch ein bisschen was dazu, mündet das immer, ist das immer Götzendienst, nennt die Bibel das. Egal um wen es geht, egal um was es geht. Und da Anbetung ganz, ganz viel mit unserer Identität zu tun hat, wer wir sind in Christus, will ich da einfach einen kleinen Rückblick am Anfang nochmal machen und dann das abschließen mit einer Berufung, die Gott uns geschenkt hat, als die, die Jesus nachfolgen. Wir haben gesehen, dass auf dem Weg der Nachfolge Jesu wir immer wieder mal schauen sollten, wie ist denn unser Ist-Zustand? Wo bin ich denn gerade auf dem Weg Richtung Jesus, Richtung Himmel, Richtung Jesus gleich zu werden, ähnlicher zu werden, mehr so zu denken, zu reden und zu handeln wie er? Wo stehe ich denn bei dem Punkt? Und wir haben gesehen, wir sind da absolut abhängig von einem Spiegel, den Gott uns zur Verfügung stellt. Und dieser Spiegel ist das Wort Gottes. Ja? Ohne dieses Hilfsmittel, das Gott uns geschenkt hat, sind wir unfähig zu erkennen, wie wir aussehen. Wir können nur in einem Spiegel sehen, wenn wir jetzt an unseren Körper denken, wie unser Gesicht aussieht. Also wie du da gerade eben beieinander bist, ob sich da irgendwas angesammelt hat, irgendein Pickel sich zeigt oder sonst irgendwas da ist, wo da nicht hingehört oder eine Verletzung vielleicht da ist, du brauchst den Spiegel. Und ihr Lieben, genauso ist es, wenn wir an den inwendigen Menschen, nennt die Bibel den, also das, was eigentlich deine Persönlichkeit ausmacht, was eigentlich dein Menschsein, sag ich mal, ausmacht, was ewig bleiben wird, wer du eigentlich bist. Die Bibel sagt ja, das, was wir hier so sehen, was wir anfassen können, dieses Körperliche, ist nur wie eine Wohnung oder wie ein Zelt und das werden wir irgendwann ablegen. Und das, was ewig bleibt, um das geht es, diesen inwendigen Menschen und somit auch um unsere Identität in Christus, denn da ist die beheimatet. Und da brauchen wir den Spiegel des Wortes Gottes, um dann mal feststellen zu können, wie sehe ich aus. Wir haben das im Jakobusbrief nachgelesen, Jakobus 1, da geht das los, dass er uns diesen Spiegel aufzeigt und dass er sagt, dass das Wort Gottes, die Botschaft, die Gott uns gibt, das ist wie ein Samenkorn in uns hineingelegt, soll also da wachsen und hat die Kraft zu retten. Das ist auch ganz wichtig, ihr Lieben, das Wort Gottes hat die Kraft, Menschen zu retten. Stell dir mal vor der Hölle. Also es gibt keinen da draußen, der das Wort Gottes irgendwo hört, irgendwo das Evangelium mal mitkriegt, der nicht an den Punkt kommen könnte, dass er gerettet wird. Ist das nicht schön? Ist doch genial. Also es ist was, wo Gott uns gegeben hat, wo eine immense Kraft drin steckt. Aber dann sagt er, es genügt nicht, die Botschaft nur zu hören. Und das ist echt ein Knackpunkt, so manches Mal. Das ist Evangelium oder dass die Bibel überhaupt nur als Wissen, als Kopfwissen oder keine Ahnung, als eine schöne Aussage irgendwie gesehen wird oder auch sich gemerkt wird. Und die Bibel sagt, das reicht nicht aus. Man muss auch danach handeln. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, alles andere ist Selbstbetrug. Dann machst du dir was vor. Wer sie nur hört, diese Botschaft, aber sie nicht in die Tat umsetzt und dann kommt dieses Bild vom Spiegel. Er sagt, es ist wie ein Mensch, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich und geht wieder weg, ohne zu handeln, ohne was zu verändern, ohne das, was er sieht, wo Handlungsbedarf da ist, ohne das tatsächlich anzugehen. Er vergisst dann wieder, wie er aussieht. Sprich, du kannst dich in den Gottesdienst setzen, kannst die Botschaft heute hören und kannst wieder rausgehen und nichts verändert sich. Das Leben bleibt, wie es ist. Vielleicht sagst du, es hat sich cool angehört, es war interessant, das mal zu hören. Merkst dir vielleicht sogar den ein oder anderen Bibelvers, aber es kommt nicht dazu, dass du das zur Tat werden lässt, dass du das umsetzt, was du gehört hast, wo Gott dich anspricht in dein Leben und dann verändert sich null. Verändert sich null. Die Bibel sagt, ganz anders kann man es machen. Und zwar, wenn man nicht nur hört, sondern, und jetzt, das ist ganz entscheidend, immer wieder danach handelt. Immer wieder. Das ist ganz entscheidend. Und dieser Mensch beschäftigt sich gründlich mit Gottes Wort. Er geht dem auf den Grund. Er will das, das eine Relevanz hat in seinem Leben, weil er weiß, es macht frei. Das Wort Gottes hat die Kraft, frei zu machen. Und dann kommt eine steile Zusage. Und die will ich haben in meinem Leben und du vielleicht und hoffentlich auch. Die Bibel sagt, dieser Mensch kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ich finde es so eine steile Zusage von Gott. Er schließt nichts aus. Er sagt, ich will jeden deiner Lebensbereiche segnen. Alles, was du in die Hand nimmst, soll dir gelingen. Das steht hier. Kann man nüchtern abnicken? Kann sagen, ja, cool, okay. Oder man kann sagen, ich will das haben in meinem Leben. Was ist dazu nötig? Ich will, dass Gott alles segnen kann, was ich mache. Und dann schickt er eine Warnung noch hinterher. Er sagt, wer sich für fromm hält, das bedeutet, wer meint, dass er schon gottgefällig unterwegs ist, dass ich ja schon einiges umsetze in meinem Leben, da kommt ein wichtiger Bereich, aber seine Zunge nicht zügeln kann. Also sprich, ständig wieder irgendein Scheiß daherquatscht. Das, was er gehört hat und was er versucht umzusetzen, mit seinen Reden wieder kaputt macht. Die Bibel sagt, der macht sich selbst etwas vor, seine Frömmigkeit, sein gottgefälliges Leben ist nichts wert. Es ist wichtig, dass du auch lernst, gottgefällig zu reden. Das, was noch nicht ist, in sein ruft, sagt die Bibel. Wir können göttlich reden, lernen, das, was noch nicht da ist, was sich noch nicht realisiert hat in unserem Leben, wie Saatgut aussprechen, in unser Leben hinein und in das Leben der Menschen um uns herum, ja bis in das Leben der Menschen, die irgendwo sind, die Gott uns aufs Herz legt. Ist das nicht genial, was wir für eine Vollmacht von Gott geschenkt gekriegt haben? Aber es braucht ein immer wieder danach handeln, Leute. Das ist so mega wichtig, dass wir das lernen, am Ball zu bleiben. Es nützt doch nichts, wenn du einmal an der roten Ampel stehen bleibst und dann immer wieder drüber fährst. Was wird die Folge sein? Es dauert wahrscheinlich nicht lange und es kracht. Ja? Und so ist das im Christsein auch. Es braucht ein immer wieder danach handeln. Immer wieder das versuchen umzusetzen, was du im Spiegel des Wortes Gottes gesehen hast und siehst, was dein Gott dir zeigt. Immer wieder konsequent zu sein, konsequent und gehorsam zu sein, das umzusetzen und das mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Bitte mach's nicht alleine. Versuch's nicht aus eigener Kraft, sondern zapf immer wieder deinen Gott an. Bete, dass er dir hilft. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich stärkt, dass er dich tröstet, dass er dich führt, dass er dich leitet. Ich will die Zusage echt aus Vers 25b haben, gesegnet in allen tun. Und dazu braucht es meinerseits und deinerseits, dass wir diese Bedingung, die da mit einhergeht, wirklich umsetzen und dauerhaft versuchen, das zu tun, was er uns sagt. Und da ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Christus, ihr Lieben. Es kann eine große Diskrepanz zwischen dem sein, wie du dich siehst oder wie die Menschen in deinem Umfeld dich sehen und dir das vielleicht auch immer wieder mal sagen und wie dein Gott dich sieht. Das kann ein großer Unterschied sein. Und auch wenn er nur klein ist, ist da ein Unterschied dann doch da. Und wir brauchen eine klare Bestandsaufnahme, um den Ist-Zustand, der gerade da ist, hallo Dirk, um den Ist-Zustand zu sehen. Und nur hieraus, aus dieser Sichtweise, die Gott uns schenkt, kann ich dann hergehen und kann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, oder? Ihr Lieben, die meisten unserer Handlungen sind motiviert aus unserer Identität heraus. Und die muss gesund sein. Oder muss ich zumindest in einen Entwicklungsprozess hin zu dem befinden, wie Jesus uns sieht und wer wir in seinen Augen sind. Das kann so krass sein. Vielleicht bist du jemand, der gemerkt hat, wenn ich den anderen immer zustimme, wenn ich zu allem Ja und Amen sage, dann bin ich gern gesehen, dann habe ich keine Probleme mit den Menschen. Und merkst, ja, da kann ich mich dann sehen lassen, da gibt es keine Probleme für mich. Und das bestimmt deine Identität und du kannst nicht Nein sagen. Das gibt natürlich Probleme über kurz oder lang. Ja? Wenn das ein Teil deiner Identität ist, dass du nicht Nein sagen kannst, dass du meinst, nur wenn ich immer allen alles recht mache, dann wäre ich geliebt, das wird dir Schwierigkeiten machen, auch im Christsein. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht bist du jemand, der immer Recht haben muss. Ja? Jemand, der, wo du merkst es vielleicht gar nicht, du checkst es gar nicht, aber wenn ich die Menschen in dein Umfeld fragen würde, die nah an dir dran sind, die würden sagen, komm, sag einfach, gib ihm einfach Recht, dann ist er zufrieden. Ja? Dann kommst du mit ihm klar. Dann macht er keinen Stress, macht keinen Ärger. Und so können viele solche Dinge unsere Identität bestimmen. Auch unsere Identität in Christus. Wisst ihr, vielleicht hast du gelernt, schon früh in deinem Leben, dass du deine Pflicht tun musst, um wertvoll zu sein. Dass du Leistung bringen musst. Steckt natürlich in unserer ganzen Gesellschaft drin, Leute. Ja? Und wenn du das in dein Christsein mit dir hineinnimmst oder hineingenommen hast, dann kann das deine Identität in Christus bestimmen. Und du denkst, nur wenn ich gewissen Dienst mache, nur wenn ich Musik für Gott mache, nur wenn ich irgendwas mache, wo gesehen wird, dann liebt mich mein Gott. Dann kann ich zu ihm kommen, kann ungestört mit ihm reden, aber wehe dem, es klappt mal nicht. Dann gibt es Probleme mit ihm. Wisst ihr, dass Anbetung das genaue Gegenteil davon ist? Das Herz der Anbetung sagt dir, Jesus hat schon lange bewiesen, dass ich wertvoll bin. Auf Golgatha, vor über 2000 Jahren, hat er bewiesen, dass er mich liebt. Ich musste und kann nichts dazu tun, nichts leisten, dass seine Liebe für mich sich irgendwie steigert, irgendwie mehr wird. Das ist alles schon geklärt. Eine falsche, eine religiöse Sichtweise lehrt und hat dich vielleicht gelehrt, dass nur deine Fähigkeiten deinen Wert und deine Identität bestimmen. Das, was du kannst, das, was du ablieferst. Und dann heißt es, ich bin wer, weil ich tue. Ich bin geliebt, weil ich Leistung bringe. Anbetung lehrt, dass unsere Identität, unseren Wert und unsere Fähigkeiten bestimmen. Ich tue etwas, weil ich bin in Christus. Ich tue etwas, weil ich geliebt bin. Deswegen bin ich unterwegs, deswegen mache ich den Dienst, deswegen bin ich unterwegs für Jesus. Und es ist so wichtig, dass du zuallererst weißt und deine Sicherheit in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Dienst, egal wo du unterwegs bist, da ist, dass du Kind Gottes bist. Dass du eine Tochter und ein Sohn des Allerhöchsten bist. Hey, das muss dich bestimmen. Das muss dich bestimmen. Und diese Wahrheit, dass wenn du zu Jesus gehörst, wenn du von Neuem geboren bist, könnt ihr mal nachlesen, Johannes 3, da war auch ein Mann, der Nikodemus, hey, ein super kluger Kopf, Der Lehrer Israels, so nennt ihn Jesus selber, hat nicht gecheckt, dass er diese Neugeburt braucht, dass er einfach Sohn des Allerhöchsten sein kann, ohne dass er was leistet. Hey, diese Tatsache, dass das so ist, die sollte uns echt jubeln lassen. Und aus dieser Identität eines Kindes Gottes heraus, da darf und sollte alles andere herauswachsen. Jede Berufung, jeder Dienst, alles, was du machst in dein Leben, fußt und sollte auf dem gründen, dass du Kind Gottes bist. Wisst ihr, irgendwann wird sich sowieso reduzieren, unser ganzes Menschsein wird sich darauf reduzieren, dass wir Kinder Gottes sind. Spätestens ganz am Ende unseres Lebens. Reduziert sich's da drauf? Warum nicht schon jetzt, oder? Warum nicht schon jetzt? Halleluja. Also das einfach mal noch als Vorspann und als Rückschau, dass du Kind Gottes bist. Und wenn das nicht so ist, wir feiern dann Abendmahl, dann kannst du da deinen Gott noch mal bitten oder auch kommen zum Gebet und wir beten und bitten Gott, dass er da dir eine Sicherheit hineingibt. Aber jetzt möchte ich noch mal ein paar Gedanken mit euch zusammen denken und bedenken über eine Berufung. Ich glaube, eine der ersten, die Gott uns schenken will, und die ist die, dass wir zu königlichen Priestern gemacht worden sind als Kinder Gottes. Und das steht in Offenbarung 1, Abvers 5. Steht an anderer Stelle auch noch, aber hier kommt es schön raus. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Verse 5 und 6 sind das. Und Leute, auch hier wird klar, dass die Voraussetzung zum Priesterdienst die unverdiente Annahme bei Gott ist. Geliebt und reingewaschen durch das Blut Jesu. Jeglicher Dienst, egal was es ist, auch dieser priesterliche Dienst, den er uns zuspricht, hey, den hat er vorbereitet und den schenkt er uns. Und er hat uns würdig gemacht, einzig und allein durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ganz klar, und das ist auch ganz wichtig, ich glaube generell für einen Dienst für Jesus ist das wichtig, wem wir uneingeschränkt dienen sollen. Nämlich einzig Gott, dem Vater. Und das tun wir, indem wir Jesus ehren, Jesus gehorchen, ihm, der alle Herrlichkeit und Macht innehat. Also auch das mal so als Spiegel für dich, vielleicht für den Dienst, den du tust, oder überhaupt für dein Leben, für das, was du magst. Für wen magst du das? Zuallererst. Die Bibel sagt, alles, was wir machen, sollen wir von Herzen für Jesus machen und nicht für Menschen. Und dann gewinnt das Ganze ein ganz anderes Gewicht, ihr Lieben. Dann wirst du unabhängig von Lob von Menschen, wirst du unabhängig von irgendwelchen Zusagen, die du kriegst oder auch nicht kriegst. Du wirst auch unempfindlicher für Kritik, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja? Wenn es mal schief läuft. Wenn ich weiß, ich mache das für Gott. Ich mache das für meinen Herrn. Petrus bestätigt das mal in seinem ersten Brief, in 1. Petrus 2, Abvers 5 oder die Verse 5 und der 9. dann noch. Und jetzt benutzt er ein anderes Bild, dass er uns da hineinbringt in diesen Dienst, in diese Priesterschaft. Er sagt, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Jetzt kommt dieses Bild von Steinen, von lebendigen Steinen mit hinein, um das zu erklären. Und er sagt, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Halleluja. Dieses Bild von Steinen finde ich sehr cool, denn es sind bestimmt nur ein paar steinharte Steine gemeint, oder? Die wir alles gut hinkriegen, die ihr Leben schon gut im Griff haben. Ein paar Superheilige. Irgendwo so, ich sag mal, über zwei Drittel muss das Leben schon irgendwo laufen und müssen wir das gut hinkriegen. Meint Gott die hier? Hat Petrus die im Sinn gehabt als heiliges Priestertum? Gibt es solche Typen? Gerd, gehörst du da dazu? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich auch noch nicht. Also ich glaube ja, dass er hier einfach den Otto Normalchristen anspricht, also mich und dich und jeden, der da ist. Jeden, der sich zur Verfügung stellt. Weißt du, Gott hat uns in diese Gemeinde, in diese Ortsgemeinde berufen. Da bin ich davon überzeugt, dass das sein Plan ist. Und jeder von uns soll ein Priester sein. Und was soll man hier tun, sagt er? Geistliche Opfer bringen, wenn ihr mitgelesen habt. Und zwar solche, die Gott wohlgefällig und annehmbar für ihn sind. Opfer. Nachfolge Jesu bringt Opfer mit sich. Hast du das gewusst? Oder schon gemerkt? Wenn du das noch nicht gemerkt hast, dass das mit Entbehrung zu tun hat und mit manchen, wo du vielleicht dich mal zurücknehmen musst, ich sag dir eins, dann folgst du Jesus nicht wirklich ernsthaft nach. Da ist eine Schieflage in der Nachfolge. In Vers 9 steht dann, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Halleluja. Hey, du bist von Gott auserwählt. Ist dir dieses Privileg bewusst? Dass er dich gerufen hat, um ihm zu dienen, um seinem Reich zu dienen, um sein Reich in dieser Welt groß zu machen. Da will er dich dazu gebrauchen. Du bist ein königlicher Priester für deinen Gott. Ist uns das klar, was das bedeutet, dass du genau das sein sollst, ein Priester für deinen Gott. Und ich glaube, es ist ein Wunder, dass ein normaler Gläubiger wie dich und mich ohne Ansehen von Befähigung, vom Alter, von Stellung, von Bildung, von sonst irgendetwas beruft, Priester für ihn zu sein. Gott hätte einfach gesagt, ich mache ein Wesen, das kriegt das perfekt hin. Ich schaffe mir Wesen, die kriegen das wesentlich besser hin, wie der Alex und der Klaus und wie wir hier sitzen. Hätte er doch machen können, oder? Ohne Probleme. Ein Wort hätte gereicht. Ein Gedanke wahrscheinlich von ihnen hätte gereicht. Und er hat gesagt, nein, ich mache das nicht so. Ich nehme euch. Und ich weiß, dass ihr nicht perfekt seid. Ich weiß, dass ihr das nicht immer gut hinkriegt. Aber ich wähle dich aus. Jenny. Und Lissy. Und den Alex. Und den Martin. Ich will euch haben, dass ihr das für mich macht. Ich will euch auf dieser Welt sehen, wie ihr hier euer Leben gestaltet, meine Tugenden verkündet. Das, was ich gerne machen möchte, möchte ich durch euch machen. Das heißt, du bist nicht unbedingt der, der du jetzt denkst, dass du bist. Was dein Beruf ist oder sonst irgendwer, für wen du dich hältst. Du bist zuallererst ein Priester für deinen Gott. Ist das nicht genial? Es gibt keine höhere Stellung, Anstellung. Gibt's nicht. Gibt auch keine, die einen besseren Lohn erwartet, wie dieser Job, den Gott dir zuspricht. Und das sollst du sein, in deiner Gemeinde natürlich. Aber doch nicht nur hier am Sonntagmorgen, das ist doch nur Peanuts gegen die Stunden unter der Woche, die Tage unter der Woche. Hier sind wir 2 Stündchen, wenn es hochkommt. Manche, die noch unpünktlich kommen, noch weniger. Schau jetzt niemanden an. Ja? Hey, er will dich als Priester sehen, in deiner Familie, in deinem Job, in deiner Freizeit, in deinem Leben. In deinem Leben. Und er will da hinein, er hat so geniale Zusagen, er will in dein Leben hinein sein wollen und das Gelingen geben. Er will, dass du das auch willst. Und dann sagt er, wenn ich dir das schenken durfte, dann schenke ich auch, dass das klappt. Lest nach, Philipper 2, Vers 13. Und vielleicht denkst du, na, was mache ich denn als Priester eigentlich so den lieben langen Tag? Wir haben es gelesen, die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat. Ja, was macht denn Gott gerne? Was hat denn Jesus gerne gemacht, als er hier war, als Mensch? Er hat zum Beispiel die Werke des Teufels zerstört. Er hat den Menschen gerne Gutes getan. Er hat sie geheilt, von Dämonen befreit. Er war freundlich zu ihnen, außer sie haben irgendwie religiöse Marotten an den Dach gelegt, andere Menschen irgendwo dran gehindert, mit Gott zu connecten. Dann konnte er auch mal zornig werden. Dann ist das in Ordnung, ihr Leben. Aber ansonsten, vielleicht diese Tugenden, lasst uns das dem Vers 9 mal in einer anderen Übersetzung noch sehen, manchmal hilft es, so als Tipp, mal 2, 3, 4 Übersetzungen mal parallel lesen. Er sagt hier, ihr seid eine königliche Priesterschaft in der Neues Leben Bibel, Gottes heilige Volk, heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, du gehörst ihm, und jetzt, so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Als Priester bist du ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Jeder hier, der zu Jesus gehört. Jesus war, als er hier auf der Erde war, ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder? Hat er gesagt. Wenn du schaust, wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe, was ich alles tue, dann siehst du den Vater im Himmel. Und was hat er dann noch gesagt? 2. Korinther 5,20. Jetzt sind ein paar ganz spezielle Botschafter für mich. Jetzt sollen ein paar Auserwählte für mich unterwegs sein. Gehörst du da dazu? Ich hoffe doch, dass du dich siehst. Nicht nur irgendeine geistliche Elite, ein paar elitäre Typen. Nein, ganz normale Gläubige. Er sagt, Botschafter an Christi Stadt sollen wir alle sein, die zu ihm gehören. Und wir sollen wirklich die Menschen bitten, hey, zuallererst lasst euch doch versöhnen mit diesem Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir dürfen, weil Jesus nicht mehr leibhaftig hier auf der Erde ist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ganz wichtig, unseren Gott, für die Menschen um uns herum, wo du stehst, wo du lebst, für diese Menschen darfst du Gott erlebbar machen, erfahrbar machen, hörbar machen, anfassbar machen. Ist das nicht genial? Oder? Oder macht das auch ein bisschen Angst? Oder denkst du sofort und es rattert, so toll klappt das nicht immer bei mir. Ich sag dir was, verrat dir ein Geheimnis. Bei mir auch nicht. Klappt nicht immer gut. Das geht sogar manchmal schief und manchmal habe ich es überhaupt nicht auf dem Schirm unter der Woche, dass ich für ihn unterwegs bin. Hat Gott mir deswegen schon eine Kündigung geschickt? Bin ich deswegen jetzt kein Priester mehr für ihn? Doch, das bin ich noch. Denn seine Berufungen gereuen unseren Gott nicht. Seine Anstellung, die hält er aufrecht. Ja? Aber ich merke immer wieder neu diese Abhängigkeit zu ihm. Ich brauche seine Gnade, seine Barmherzigkeit jeden Tag neu. Ganz, ganz dringend brauche ich die. Ich brauche seine Ermahnung, ich brauche seinen Trost. Mindestens so dringend, wie die ersten Christen Paulus schrieb, nicht lange nach dem Start der Gemeinde an die Thessalonicher. Und hört mal gut zu. Er schreibt an die, hey, wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Hey, das brauchen wir auch. Ich brauche das. Ich brauche Ermahnung, ich brauche Ermutigung und das manchmal mit Druck von meinem Gott. Ja? Damit ich mein Leben immer wieder ausnorte, ausrichte an ihm. An dem, wie er das sich wünscht. Damit mein Leben immer wieder mal korrigiert wird und es Gott Ehre bringt. Und wir dürfen versagen, wir dürfen hinfallen, wir dürfen Fehler machen. Ich sage es nochmal, entscheidend dabei ist doch nicht liegen zu bleiben, oder? Nicht zu resignieren, nicht zu sagen, ich schmeiß das weg und dann trudel ich halt so durchs Leben hindurch, irgendwo will ich schon und irgendwann mal im Himmel ankommen. Sondern wirklich diese Ermahnung und Ermutigung heute Morgen ernst nehmen, spätestens jetzt. Und die Gnade der Vergebung anzunehmen bei unserem Gott, hin zu ihm zu gehen. Leute, wer mit einem demütigen und bußfertigen Herzen zu Gott kommt, der rennt doch bei Jesus offene Türen ein, oder? Er vergibt uns gerne, sagt er, und baut uns wieder auf und gibt uns, was wir brauchen. Hey, wir sollen andere Menschen den Weg in eine Beziehung mit unserem Gott weisen. Bei wem sollen sie denn fragen, wenn nicht bei uns? Wo sollen sie es denn sehen? Du kannst nicht erwarten, dass die irgendwo eigenständig vielleicht mal eine verstaubte Bibel aus dem Regal zu Hause rausholen, wenn sie noch eine haben. Das ist die absolute Ausnahme. Die einzige Bibel, die die meisten Menschen sehen, lesen in dem Sinne, sind Christen. Wenn sie denn das Leben so gestalten und so führen, dass Gott geehrt wird. Sie das auf dem Schirm haben. Das war schon immer so, ihr Lieben. Im ganzen alten Bund auch war es der Plan Gottes, durch Priester Menschen mit ihm zu connecten. Wenn ihr mal einen kleinen Rückblick noch, bevor ich auf die Zielgerade komme. Die Priester im alten Bund, Stiftshütte, habt ihr bestimmt schon gehört oder mal gelesen, wenn ihr schon ein bisschen unterwegs seid. Dieser mobile Dempel, den sie da mit sich herumtragen sollten, der wurde Zelt der Versammlung oder auch Zelt der Begegnung genannt. Natürlich konnte man dort Gott begegnen. Und die Priester waren dafür verantwortlich, dass das geschehen konnte. Ja? Gott thronte dort über der Bundeslade. Und diese Hauptaufgabe eines Priesters hat sich bis heute nicht geändert, ihr Lieben. Bis heute nicht. Die Hauptaufgabe, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch zu sein und den immer wieder aufzubauen, aufzurichten, wie diese Stiftshütte. Wir müssen den auch immer wieder aufbauen in unserem Leben, wenn es mal nicht mehr sichtbar ist, Leute. Deshalb steht in 1. Petrus 2, Vers 5, dass wir ein geistliches Haus sind, Leute. Lebendige Heiligtümer und hoffentlich ohne trennenden Vorhang, wie im Tempel damals. Ein Ort der Begegnung für Gott und Menschen. Ich finde, es ist eine Riesenehre, die er uns zuspricht. Eine Riesenehre. Und es war auch schon im alten Bund so, dass Gott plante, dass alle Israeliten diese Priester sein sollten. Aber es ist was reingebrochen in das Leben dieser Menschen. Davon haben wir anfangs schon gesprochen. Wenn irgendetwas, irgendjemand anderes Anbetung bekommt, was dann geschieht? Dieser Götzendienst. Und genau das ist dem Volk Gottes widerfahren. Oder haben sie gesucht eigentlich? Widerfahren ist es ihnen nicht, sie haben es gesucht. Und Aaron hat da einen guten Teil, der Bruder von Mose, dran gehabt. Dieses goldene Kalb einfach zu bauen, zu machen. Und das Volk hat sich entschieden, sich von ihrem Gott abzuwenden, wieder zurückzukehren nach Ägypten, in diese Knechtschaft zu diesen alten, nutzlosen, toten und kraftlosen ägyptischen Göttern, die sie 400 Jahre lang um sich herum gehabt haben. Das macht natürlich was mit einem. Ja. Und dadurch verloren sie das Vorrecht, Gott als Kollektiv, als ganzes Volk, als Priester dienen zu dürfen. Denn das Volk war zuchtlos geworden, können wir in 2. Mose 32 lesen, ab Vers 25. Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher. Da auch noch ein Randnotiz an der Stelle. Leute, die Menschen in deinem Umfeld, wenn sie mitkriegen, dass du Christ bist, ernsthaft Christ bist, die checken dein Leben. Ob das immer passt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber die wissen, da ist was, das müsste eigentlich anders laufen. Der müsste doch dem Anspruch Christ irgendwo auch mal daran kommen. Der müsste doch anders reden, der müsste doch mit Dingen anders umgehen. Das wissen sie in der Regel. Und hier war das dann, ist das nicht der Fall? Laufen wir wieder irgendwelchen Götzen nach? Passt unser Leben nicht zu dem, wie es eigentlich sein sollte? Werden wir zum Gespött? Ihr Leben. Ist krass, oder? Und Mose ging dann her und als er das gesehen hat, was da abging mit diesem goldenen Kalb, hat er sich in der Mitte des Lagers gestellt und hat gerufen, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Und wer ist gekommen? Die Leviten, waren die Einzigen, die kamen, berichtet die Bibel. Und deswegen hat Gott ihnen den Priesterdienst gegeben, weil sie gesagt haben, mein Gott ist mir wichtiger. Haben wir jetzt falsch gemacht, haben den Scheiß gebaut, wollten auch das goldene Kalb. Ja, aber wir kehren um, wir tun Buße. Und das waren die Einzigen, die umgekehrt sind. Die Einzigen, die kamen, sie haben gesagt, nein, wir lieben unseren Gott mehr als unsere Gesellschaft. Ja? Und Gott gab ihnen den Dienst an der Stiftshütte. Und damit schließe ich ab und dann feiern wir Abendmahl, ihr Lieben. Ich möchte euch nur noch zwei Fragen stellen fürs Abendmahl, damit du den Spiegel jetzt nochmal dir vorhalten kannst, wenn du das zulässt. Wie ist es? Willst du lieber unter allen Umständen bei deinem Gott bleiben oder wie die Leviten damals auf jeden Fall kommen zu ihm, wenn es gerade schlecht gelaufen ist oder schlecht läuft? Willst du die toten Götzen wegschmeißen, Prioritäten verändern in deinem Leben, wenn es nötig ist, alle selbstgebastelten goldenen Kälber wegschmeißen? Und das kann so viel sein. Es muss kein Gegenstand sein. Das können Menschen sein. Das kann der Job sein. Das kann ein Wunsch sein oder ein Ziel sein, das du dir gesteckt hast. Mit 63 gehe ich in Vorruhestand, in Rente und dann muss auf mein Konto so und so viel sein, damit das funktioniert. Irgendein Ziel, können ganz andere Dinge sein. Irgendein Wunsch kann zum Götzen werden. Und Gott will diesen Platz einnehmen. Nicht nur eine Randfigur in deinem Leben, nicht nur ein Anhängsel an deinem Lebensschlüsselbund, sondern der Anker, das Zentrum, an dem alles andere hängt und sich orientiert. Willst du lieber deinen Gott anbeten, egal was kommt, oder eben diesen alten, und lass dir sagen, sind alle tot, diese Götzen, diese Dinge, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du nimmst nichts mit, außer das, was du für deinen Gott von Herzen gemacht hast. Das geht mit in den Himmel. Was du für ihn hier getan hast, jedes freundliche Wort, jede Geste, jede Tat, die du für ihn gemacht hast, das geht mit in den Himmel. Dafür wirst du Lohn kriegen. Alles, was du hier gemacht hast in seinem Namen und von Herzen für ihn, das geht mit in den Himmel. Alles andere bleibt hier. Geht kaputt. Hat keinen Verheißung für die Ewigkeit. Halleluja. Und dazu musst du dich entscheiden, wer du bist. Du musst deine Identität als Tochter und Sohn Gottes zum Wichtigsten in deinem Leben machen und aus dem heraus alles andere entstehen lassen und wachsen lassen. Amen. Halleluja.